Job oder Flop? Wie viel Traum steckt wirklich in deinem Beruf? Der Podcast über vermeintliche Traumjobs und Jobs, die besser sind als ihr Ruf. Von und mit Dominik Böcker.
Ich glaube, wenn Leute sozusagen in Journalismus gehen wollen, aber sie wollen eigentlich was anderes machen, sie wollen eigentlich irgendwie Bücher schreiben oder Künstler werden, so dann sollen sie lieber das machen. Also ich glaube, es ist kein Beruf, den man so macht, weil man eigentlich was anderes machen will. Also ich glaube, es muss einem irgendwie klar sein, dass man sich auch für etwas sehr Sportliches entscheidet, was sehr viel fordert. Ja, glaube schon. Also es ist sozusagen, es ist vielleicht auch, wenn man sich aus optischen Gewerken interessiert, es ist einfach, man muss wirklich redaktionelles Interesse haben. Also wenn du dich nicht für die Welt interessierst, lass es halt. Also wenn dich Lesen nervt, lass es. Wenn dich Technik, Offenheit nervt, lass es so. Und genau. Ansonsten kann ich nur trotzdem dafür werben, weil ich glaube, man wird gute Journalistinnen, egal ob visuell und textlich, brauchen. Und ich freue mich auch immer auf die neue Generation, sehe, wie politisch die teilweise sind und wie auch nach den Millennials so ganz interessante andere Generationen kommen und kann alle nur ermuntern, ihre Sichtweise auf Gesellschaft und Realität irgendwie mitzubringen. Ja, also habt den Mut, viele Leute auch zu erreichen und nicht nur eure eigene Crowd und eure eigene Bubble.
Willkommen zu einer neuen Folge von Job oder Flop, wie viel Traum ist dein Beruf? Heute spreche ich mit einem ganz besonderen Gast, Marlin Schulz, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. Marlin ist nicht nur eine der prägendsten Stimmen im deutschen Journalismus, sie ist auch jemand, der mit viel Herzblut und einer guten Portion Humor durch den Redaktionsalltag geht. Und das, obwohl sie kurz davor stand, in ihrer Jugend als Partystempelfälscherin auf die schiefe Bahn zu geraten. Sie hat ursprünglich Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Fotografie an der HAW Hamburg studiert und war zunächst einmal als freie Fotografin tätig. Wie ihr Weg dann in die Chefredaktion war und wie sie seitdem oftmals auch unkonventionelle Wege im Redaktionsalltag geht, erfahren wir heute bei Job oder Flop. Herzlich willkommen, Marlin Schulz.
Vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Bevor wir gleich in Medias Res ein bisschen tiefer in die Materie gehen, habe ich am Anfang immer so kleine 5 schnelle Fragen oder 6 sogar. Hast du Bock, dass wir damit mal starten, damit ich die ZuhörerInnen einfach besser kennenlerne?
Sehr gern.
Fangen wir mal an. Also, liebe Marlin, bist du Frühaufsteherin oder Nachteule?
Nachteule. Aber ich habe Kinder und deswegen muss ich auch Frühaufsteherin sein.
Habe ich auch. Wie alt sind deine Kinder?
4 und 7.
Okay, ich bin bei 3, das heißt, sie schlafen noch nicht.
Nein, sie schlafen niemals durch.
Boah, ekelhaft. Kenn ich. Bist du introvertiert oder extrovertiert?
Beides. Im Job oft extrovertiert, aber sehr oft auch introvertiert. Ich glaube, viele Menschen sind eigentlich auch beides.
Mhm. Was ist dein wichtigstes Werkzeug im Job?
Kommunikation.
Was ist ein absolutes No-Go in deinem Job?
Unfreundlich sein.
Was schätzen Leute an dir, die dich nicht mögen?
Vorpreschen.
Und letzte Frage von unserer schnellen Runde. Welcher Job würde dich noch reizen außer deinem eigenen?
Drehbuch schreiben.
Drehbuch schreiben. Oh, das ist auch sehr gut.
Schlafforscherin im Selbstversuch.
Ja, okay, dann nehme ich das auf. Also, liebe Marlin, fangen wir mal ganz seicht an. Würdest du sagen, du hast deinen Traumjob gefunden?
Auf jeden Fall.
Könntest du mal für Leute wie mich, die das quasi diesen Job Journalistin schon von außen kennen, würdest du vielleicht mal erklären können, was du machst für Leute, die einfach nicht wissen, was ein Journalist oder eine Journalistin so tagtäglich tut?
Ja, sehr gerne. Also ich arbeite bei einem großen Medienunternehmen erstmal, die Zeit. Wir haben sowohl Print als auch digital, das muss man erstmal sagen. Und ich bin keine schreibende Journalistin, das muss man vielleicht auch sagen. Ich bin visuelle Journalistin. Das heißt, meine Berufsbezeichnung ist eigentlich Visual Director. Das klingt auch so ein bisschen anglizistisch abgehoben, aber es passt trotzdem. Und was das heißt, ist im Grunde genommen, dass ich verschiedene visuelle Disziplinen leite. Also unter meiner Leitung ist eine Fotoredaktion, Bildredaktion, eine Infografik und ein Designteam. Und das sind insgesamt schon eine ganz größere Gruppe von Leuten, circa 30 Leute. Und da mache ich ja jetzt vor allen Dingen so visuelle Strategie, aber auch verschiedene Projekte und begleite auch so ein bisschen die Transformation von Print ins Digitale. Was ist daran Journalismus? Also visueller Journalismus ist natürlich genau wie schreibender Journalismus dazu da, die Wirklichkeit zu beschreiben, Geschichten zu erzählen, aber auch eine eigene kreative Sprache zu entwickeln, hinsichtlich ja einfach ein journalistisches Produkt auch zu gestalten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber wir haben ja auch einen großen illustrativen Bereich, der jetzt nicht per se journalistisch ist, neben dem Fotojournalismus, wo wir wirklich Leute auch ins Feld schicken, sondern eben auch einfach ja zusammen mit Illustratorinnen gucken, wie visualisieren wir eigentlich den Zeitgeist oder die Geschichten der jetzigen Zeit. Ja, und wir versuchen vor allen Dingen mit unseren Ideen viele Leute zu erreichen. Also vielleicht auch im Gegensatz zu Influencerinnen oder einzelnen Stimmen geht es schon wirklich darum, dass wir eine starke Teamarbeit machen und auch möglichst viele Menschen journalistisch erreichen wollen.
Mhm. Es gibt jetzt mehrere Abzweigungen, die wir auch wieder nehmen könnten. Also wo wir, glaube ich, relativ schnell hinkommen werden, ist die Veränderung in deinem Job. Du hast ja gerade schon mal genannt Print und Digital. Jetzt hast du noch das ganze Thema visuell mit reingebracht, was ja irgendwie so eine dritte Facette da ist. Wie hat sich denn, und du bist ja seit 20, 25 Jahren schon bei der Zeit ungefähr, ne?
Ja, seit 2001 als Praktikantin und seit 2006, 2007 festangestellt, ja.
Ja, also ungefähr so 20, 25 Jahre, was ja eine unfassbare Zeit ist, glaube ich.
Ich bin dort geboren, sage
ich mal. Zumindest groß oder erwachsen geworden, ja. Ne, in der Zeit, beruflich erwachsen geworden.
Ja, ich habe mich an einem auf dem Flur sozialisiert, 5. Stock. Nein, aber genau, ich bin ja als Praktikantin da hingekommen und bin dort auch sozialisiert worden, ja genau, kann man eigentlich schon sagen. Also habe nicht erst nach dem Studium angefangen, nach meinem Traumjob zu suchen, sondern habe ihn mir dort selbst erschaffen, aber dazu vielleicht später mehr.
Ja, auf jeden Fall, weil wir haben ja gehört, dass dein Weg ja eigentlich nicht klassisch journalistisch wäre, also du warst jetzt nicht irgendwie auf der Henry-Nannen-Schule oder hast Journalismus in dem Sinne studiert, sondern du kommst ja über das Kommunikationsdesign, so dass ja wahrscheinlich auch die große Stärke dann gewesen ist, um diese visuellen Aspekte jetzt in deine jetzige Arbeit mit reinzugehen, weil du jetzt einfach dieses Auge dafür hast. Aber wenn wir bei diesen Veränderungsdingen sind, sag mal 25 Jahre, jeder weiß das, da hat sich in den letzten 25 Jahren sehr, sehr viel getan, was Kommunikation angeht, von Print zu digital zu visuell. Könntest du den Weg mal beschreiben, wie das vielleicht am Anfang war, weil es ja dann wahrscheinlich noch sehr printlastig alles war damals?
Ja, also ich habe Kommunikationsdesign studiert mit Schwerpunkt Fotografie und wer Fotografie studiert, der hat automatisch ein bisschen mit Journalismus zu tun. Zumindest war mein Professor Vincent Kohlbecher und Ute Mahler vielleicht auch einigen bekannt. Haben auch viel für den Stern gearbeitet und sind so auch Legenden des Fotojournalismus. Und da habe ich dann so einen Zugang eigentlich zum Journalismus bekommen und auch noch analog auf den Kameras gelernt und digital meinen Abschluss gemacht. Und auch früh gelernt, dass im Grunde genommen Fotografie immer etwas Liquides war. Also das ist immer im Umbruch gewesen. Also es war immer mit Technik verbunden, von der Plattenkamera bis eben nachher digital, bis jetzt im Motion-Bereich, immer eigentlich in Bewegung, auch wenn man das gar nicht so deutlich vielleicht sieht und denkt, ein Foto ist doch ein Foto. Nee, das war immer auch in Bewegung. Das fand ich immer spannend und habe sozusagen während meines Studiums auch schon die Digitalisierung dann im Bereich Foto mitgemacht. Ich fand aber das Fotografen-Dasein sehr spannend, aber fand Teamarbeit auch immer wichtig und bin dann über so ein Praktikum in der Bildredaktion bei der Zeit in die journalistische Arbeit reingekommen und das hat mich echt ganz, ganz früh total begeistert. Und dann ging es in der Bildredaktion, so wie heute, aber auch wirklich darum, welche Bilder werden zu welchen Themen ausgesucht letztendlich, wie editiert man Bilder, wie wählt man aber auch Bilder aus. Das vielleicht auch nur als kleinen Einschub. Ich war 2001 in New York und bin dort tatsächlich auch indirekt Augenzeugin oder ich war direkte Augenzeugin des 11. September.
Ich wollte gerade sagen, du warst ja am 11. September in New York und nicht genau. Einfach nur 2001.
Ja, genau. Am 11. September war ich da, genau. Und circa 1 Kilometer entfernt, also im sicheren Abstand. Aber was mich halt beruflich total geprägt hat, neben der intensiven persönlichen Erfahrung, war einfach zu sehen, welche Bilder werden eigentlich veröffentlicht und was sehe ich eigentlich mit eigenen Augen? Also dieser Kontrast, auch wie werden Bilder in Kontext gesetzt, um das mal wertfrei zu sagen. Und dieses ist das Grundthema, was mich bis heute beschäftigt, was auch jenseits von Print und Digital immer aktuell bleibt. Also wer wählt Bilder aus? Wie werden sie eingesetzt? Wie werden sie vielleicht auch mal missbraucht und benutzt? Also auch damals gab es kein KI-Thema. Aber es gab immer das Thema von
welcher Bildausschnitt
oder werden Bilder gefälscht. Also die Themen bleiben gleich, aber natürlich haben wir jetzt mit den vielen verschiedenen Plattformen, Kanälen und Möglichkeiten der Fälschung einen viel größeren Wirkungsraum. Und diese Expertise, die ich damals entdeckt habe, die vielleicht noch so ganz klein war, ist eigentlich auch immer so gewachsen. Und ich habe sehr früh eben angefangen, mich dafür zu interessieren. Und das ist auch so ein bisschen so, glaube ich, die Konstante und auch das Journalistische. Also was zeige ich eigentlich, warum und wie zeige ich es, was für mich vielleicht auch so der journalistische Kern ist. Und ich war aber wirklich, wie gesagt, 2001 war ich 20, sehr jung, bin dann so leicht verstört irgendwie in diese Bildredaktion gekommen und habe mich dabei sehr wohl gefühlt und hatte dann eben immer so diesen Dualismus, wirklich bei der Zeit zu schauen, wie passiert, also wie entsteht eigentlich Journalismus? Natürlich steht da auch die Textredaktion sehr im Vordergrund, aber das war für mich wie eine Ausbildung, dort zugucken zu können. Und gleichzeitig habe ich dann aber Fotografie, war ich dann auch draußen. Das ist halt auch total wichtig, dass man, glaube ich, als Journalistin auch eine Zeit hatte, ob jetzt visuell oder nicht, wo man wirklich draußen ist, weil es auch oft, also die journalistischen Produkte oder auch die Zuspitzung auf Social Media, die wir sozusagen wahrnehmen, die sind ja im Alltag so nicht da. Also, dass man immer wieder sieht, wenn du draußen bist, wie fühlt sich Realität an? Auch eine gewisse Form von Nicht-Zuspitzung auszuhalten und wirklich auch eine Disziplin zu entwickeln, nach dem Richtigen zu suchen und nicht nur einfach irgendwelchen Zuspitzungen hinterher zu jagen. Also, ich glaube, als Journalistin muss man immer auch draußen sein, egal wie, ja.
Um so ein Gefühl auch zu bekommen, was ist jetzt tatsächlich überspitzt, was es war, was ist eine kleine Gruppe. Man kennt es ja von damals Twitter, jetzt X. 50 Leute sagen was zu irgendeinem Thema schon, denkt man, die ganze Welt redet darüber, aber es sind eigentlich nur diese 50 Leute. So. Hat sich, Social Media, das Thema wird gleich auch nochmal aufkommen, aber hat sich durch KI dein Job vereinfacht oder erschwert?
Weder noch. Also ich benutze KI vor allem gar nicht jetzt für Design oder im bildnerischen Bereich, sondern ich benutze halt ChatGPT sehr viel und ich finde, das ist halt ein gutes Alltagstool. Ansonsten ist es natürlich im Journalismus so, dass wir sehr stark darauf achten, jetzt genau zu gucken, wie wird generative AI dazu benutzt, um Bilder zu fälschen oder so. Da ist man eher sensibilisiert. Aber dass wir jetzt KI benutzen, um schon unsere Prozesse zu optimieren oder Bilder herzustellen oder so, das ist sozusagen, davon sind wir ja.
Nee, das meinte ich auch nicht. Ich meine tatsächlich vielleicht so, ich weiß nicht, wie der Ablauf bei euch in der Redaktion ist, aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch irgendwelche freien JournalistInnen, wie auch immer, auf euch zukommen und euch Sachen zutragen, von wegen, das wäre ja interessant für euch. Und dass ihr dann sozusagen jetzt erstmal den Check machen müsst, ist das überhaupt ein wahres Bild, ein wahres Video, was da kommt, oder ist das jetzt gefaked? Passiert sowas heutzutage oder ist das einfach nur meiner Fantasie?
Das ist, also der Faktencheck, der visuelle Faktencheck ist so seit jeher eigentlich ein wichtiger Teil der Arbeit. Also da wird man gar nicht so sehr überschwemmt mit KI-Bildern, weil die sind eher ein Problem über Social Media. Also dass man da eben gucken muss, was gilt als wahr. Aber wenn man jetzt, wir arbeiten halt mit vielen Agenturen zusammen, die natürlich einen Faktencheck machen. Oder wenn wir jetzt in Kriegsgebiete oder so gucken, dann haben wir unsere eigenen Kontakte vor Ort und es gibt verschiedene Absicherungsprozesse. Vier-Augen-Prinzip, Metadaten checken und so weiter. Genau, das heißt, die Fake-Bilder oder so, die sind eher ein Problem, wenn es um Social Media oder Portale wie X oder so geht. Mhm. Wobei ich, ja, genau, das gibt aber gar nicht so viele oder es gibt nicht so eine Schwemme oder so, wie man das vielleicht sieht, weil
das Gefühl kann dann ja sozusagen, wenn man nur auf Social Media unterwegs ist, und ich mache es ja beruflich auch sehr, sehr viel, hat man einfach das Gefühl, dass gefühlt jeder dritte Post ist jetzt damit überschwemmt, aber wahrscheinlich in der Masse an richtigen Sachen geht es dann wahrscheinlich auch unter.
Ja, genau. Also wenn das wirklich um Fotojournalismus geht, da hat man dann einfach so klassische Wege, die man geht und auch einen klassischen Faktencheck. Aber natürlich beobachten wir auch visuell, wie KI eine ganze visuelle Kultur verändert. Was da zum Beispiel sehr interessant ist, ist der Bereich Illustration oder wie man damit umgehen kann, künstliche Welten zu erzeugen oder welche Stilistika sich dadurch ergeben. Das kann man ja vielleicht auch verfolgen, weil irgendwie man fast so, ich nenne das immer so Björk-artige Liquid Worlds irgendwie kreieren kann. Und natürlich schauen wir auch in dem Bereich, auch für Motion ist es sehr interessant, wo wir vielleicht so illustrativ was machen können oder neue Stile auch kreieren können. Aber das machen wir oft nicht selbst, sondern arbeiten halt dann mit Illustratorinnen oder Künstlerinnen zusammen, die mit KI arbeiten. Und das ist sehr interessant, das zu verfolgen. Und ansonsten ist aber natürlich Social Media auch ein dunkler Ort, der sehr inspiriert, aber auch, weil ich mal immer wieder zeige, es gut, dass es auch einen journalistischen, kuratierten Absolut. Raum gibt. So.
Ich habe mal Yuval Harari gehört auf einer Bühne und er meinte, was ich auch teile grundsätzlich, Technologien sind ja weder gut noch schlecht erstmal und da zähle ich jetzt auch Social Media dazu als eine Plattformtechnologie. Es kommt immer darauf an, was die Menschen daraus machen. So. Aber natürlich ist Social Media, glaube ich, sehr, sehr hat einen sehr, sehr massiven Einfluss darauf, wie journalistische Arbeit heutzutage funktioniert, also Plattformen wie X und Co. Du hast gesagt, du bist seit 2001 dabei, es ging irgendwie um 2010, 2011 ging es ja so langsam los. Wie hat sich seitdem durch Social Media die Arbeit für JournalistInnen verändert? Seid ihr auch so aufgrund, also jetzt nicht rein der Plattform, sondern die Aufmerksamkeitsspanne ist ja kürzer bei den Leuten geworden. Wie erreicht ihr sozusagen eure Zielgruppen bestmöglich mit euren Themen? Ist da rein durch Social Media eine andere Art von Arbeit entstanden?
Ja, eine interessante Frage. Also ich glaube, erstmal grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir nach wie vor auch in einem Wandel sind. Also dass sozusagen wir schon beobachten, dass jüngere Zielgruppen vielleicht noch verstärkter auf Social Media unterwegs sind, das nehmen wir auch wahr. Und ich glaube, das strahlt natürlich auch zurück, wenn ich das jetzt auf meinen Beruf beziehe, dass wir die Artikel auf der klassischen HP, Mobile, versuchen wirklich auch sehr bewusst zu verkaufen. Wir nennen das die Verkaufe. Das heißt, man hat einfach interessante, besondere Bilder. Also das macht, glaube ich, auch ein bisschen die Zeit aus. Ich will jetzt keine anderen Nachrichtenmedien irgendwie in ein schlechtes Licht rücken, aber die visuelle Kultur, dass die halt sozusagen, ich will nicht sagen mithalten kann mit Social Media, aber dass sie auch eine gewisse Form von Strahlkraft haben und das visuell wichtig genommen wird, was ja auch bei Social Media der Fall ist. So, das ist auf jeden Fall bei der Zeit so. Und ich würde auch sagen, so ein bisschen Teil des Erfolgs der Marke. So. Also, dass man eben nicht sagt, nur der lange Text und dann hat man irgendein Foto und einige fangen ja auch an, da zu sparen. Also ich würde sagen, das strahlt schon ab und da merkt man eben auch, dass man dadurch irgendwie auch an den Zielgruppen dran ist, in dem Moment, wo man diese modernen Ästhetiken auch journalistisch korrekt interpretiert übernimmt. So, das würde ich schon sagen. Natürlich ist es auch super wichtig, dass man immer emotionalen Zugang zu den Themen hat. Also, dass man eben sagt, ja, wenn du den Text durchliest, das ist super interessant, sondern dass du auch versuchst, ja, in der Zuspitzung, in der Zeile, in dem ganzen Vibe des Produktes irgendwie wir nennen das emotionale Aktualität auch zu erzeugen. So. Das versucht natürlich die Werbung auch. Da ist es natürlich total wichtig, auch zu unterscheiden, was ist jetzt irgendwie ein klassisches Foto und was ist jetzt irgendwie eine Illustration. Aber ich glaube, das reagiert direkt darauf, was du angesprochen hast. Ansonsten ist Social Media natürlich auch ein super inspirierender Ort, auch für Themen. Also man kann dort sehr gut auch gucken, was das Bauchgefühl der Leute interessiert. Und für mich persönlich ist das eine totale Inspirationsquelle, weil es halt auch auf eine Art so ein Stimmungstest ist für viele Sachen. Und natürlich hat die Zeit auch selber einen ziemlich erfolgreichen TikTok-Kanal jetzt aufgebaut, also wirklich sehr erfolgreich und die natürlich überhaupt nichts mehr mit dem klassischen Leitartikel der Zeit zu tun hat, aber trotzdem zur Marke gehört und die dann wirklich mit Julian Stoper auch so einen eigenen tollen Frontman hat und so und ganz tollen Job da macht, genau.
Also da geht ihr mit der Zeit, ja?
Da gehen wir mit der Zeit.
Oh Gott, wie oft sind diese Wortspiele bei euch schon gefallen? 8 Trillionen Mal?
Es gibt ganz viele Wortspiele.
Ja, glaube ich auch.
Zeit totschlagen gibt es auch, oder? Kommt Zeit, kommt Rat. So. Je nach Thema.
Zeit totschlagen, okay. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Aber das heißt schon, natürlich habt ihr euch auch an den Zeitgeist halt angepasst. Oh Gott, ich komme
Zeitgeist auch ganz beliebt, ja. Ich glaube, wir haben sogar eine Alkoholreihe, die Zeitgeist heißt. Also
auch gut.
Zeitgeist halt. Also es ist, ja.
Ja, du, da wird vielleicht ein oder das andere noch kommen. Ich bin sehr, sehr, sehr anfällig dafür, dass ich dann genau in diesem Ding einfach weiterquatsche. Aber ich wollte einfach nur sagen, ihr habt euch sozusagen an die Trends, an den jeweiligen Zeitgeist angepasst und guckt auch, wie dann die Inhalte, die ihr produziert, konsumiert werden. Und dementsprechend passt ihr das dann auch an, damit einfach eine bestmögliche Reichweite für eure Inhalte auch passieren oder garantieren kann. Und da spielt das Visuelle, glaube ich, wie du auch schon sagst, eine ganz, ganz starke Rolle, ja. Kommt dir das so ein bisschen zu Pass, deine Vergangenheit, deine Position, dass du sagst, okay, es geht immer mehr in diese visuelle Richtung, also nicht, dass Inhalt second und Bild first ist, aber das ist halt so, ich nenne es immer Teflon-Content, wenn man so rumscrollt, dass was einfach nicht hängen bleibt, aber ihr müsst ja dann, wie du schon sagst, so Bilder finden oder Videos finden, die einfach auch das Scrollen vermeiden.
Interessante Frage. Also erstmal ist es so, dass dieser Wandel tatsächlich schon immer auch Teil der Arbeit bei der Zeit war. Also auch nicht erst seitdem die Digitalisierung relativ weit vorangeschritten ist. Also es fängt schon damit an, wie das Layout bei der Zeit überhaupt aufgebaut war, dass es nie in starren Formen gedacht war wie eine Zeitung, sondern dass es immer eher wie ein Magazin funktioniert hat. Das heißt, du hast im Grunde genommen die Form und Inhalt haben sich immer zusammen gefunden. Das ist immer noch so. Also der Textredakteur, der schreibt oft auch in einer beliebigen Länge und du hast halt einen hochausgebildeten Grafiker, der dann zusammen wie ein Plakat entwickelt, ne? Also wenn man die Zeit mal gesehen hat, werden ja auch viele Witze drüber gemacht, über dieses riesige Format. Und
Entschuldige, wenn du sagst, der Zeitredakteur, der schreibt, der darf erstmal schreiben, was er möchte, solange wie er will. Der ist immer noch.
Es gibt Vorgaben, aber so, sagen wir mal so, dass das leicht Individuelle ist möglich. Und das ist schon ein Unterschied, weil wenn du zum Beispiel immer eine Form hast, du hast immer jemanden, der immer in der Spalte schreibt. Also wenn man sich mal diese klassischen Zeitungen, wer sie noch kennt, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, anguckt, da muss man halt auch immer ein bisschen gucken, dass wenn du ein flexibles Layout ermöglicht, halt auch immer im Kopf flexibel zu sein, weil sonst richtet man sich in seiner Spalte ein oder auch ein Grafiker richtet sich in seinem Classic ein. Und das war bei der klassischen Aufbau ein, das war bei der Zeit immer so. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Zeitung von vor Jahren angucke, auch was wir da als Titelbilder und so gemacht haben, da sieht man schon, dass dieses flexibel halten das Altwerden der Zeitung auch verhindert hat, weil du dadurch immer kontinuierlichen Change hast, also Illustrationsstile anpassen. Wie geht man mit Frauen um? Wie zeigt man Frauen? Früher, also vielleicht auch ein bisschen random Beispiel, aber dass man dann nicht sagt in der Wirtschaft, oh, jetzt haben wir eine Frau, jetzt müssen wir sie extra auf ein Podest stellen und sie verkreuzt die Arme und jetzt haben wir sie, sondern dass wir auch gucken, wie stellen wir Frauen dar oder dass wir sie, ja, dass wir überhaupt Frauen in der Zusammenstellung haben. Und also sowas gehört natürlich zum Job, dass man eben einfach auch guckt, dass man gewisse, ja, gesellschaftliche Vielfalt abbildet. Und wie gesagt, da sieht man total den Unterschied, was man da noch vor 5 Jahren macht. Also dieser Wandel ist auch schon im Printprodukt drin und ich glaube, das ist immer total wichtig, dass man sich da nie ausruht, aber auch nie modisch wird. Also dass man so immer so das Gefühl hat, wir sind irgendwie in der wie besprochenen emotionalen Aktualität und in welchem Zeitgeist sind wir jetzt gerade? Also wollen die Menschen auch aufgewärmt werden?
Konfrontiert werden,
genau. Und da ist es, das ist immer total wichtig. Und wie Zeit.de aufgebaut ist, ist tatsächlich, also please don't kill me, wenn jemand von Zeit.de jetzt hier zuhört, aber es ist natürlich schon irgendwie wie ein Feed, ne? Also es ist aber ein abgeschlossener Feed, also andere Nachrichtenseiten, wenn man den Vergleich mal angucken will, die sind haben viel stärkere Rubrifizierung und dadurch viel stärkere Vorgaben. Das ist eine Nachricht, das ist sozusagen ein, was weiß ich, ein Porträt und so. Und Zeit.de ist sehr stark wie so ein intuitiver Feed, was man auch kritisieren kann. Aber deswegen ist man da auch sehr nah eigentlich an dieser Feed-Kultur.
Mhm. Wir sind hier bei Job oder Flop. Und ich würde immer noch behaupten, dass JournalistIn für viele, viele, viele ein Traumjob ist. Hat sich aber, glaube ich, in den letzten Jahren so ein bisschen das Ansehen zumindest geändert in meiner Wahrnehmung, dass viel, viel stärker kritisiert wird, viel, viel stärker hinterfragt wird, was für was für ein Medium arbeitest du, was machst du und so weiter, durch bestimmte Tendenzen, die natürlich, müssen wir nicht drüber reden, aus meiner Sicht einfach nicht tragbar sind. So. Wie siehst du denn das? Wie gehen denn die Leute auf dich zu, wenn du sagst, du bist bei der Zeit oder du bist Journalistin? Sind sie offen oder sind sie eher verschlossener als früher?
Ich glaube, es kommt drauf an. Also ich denke mal, die Kolleginnen, die dann wirklich jetzt Reportagen schreiben, die werden es sicherlich je nach Geschichte auch nochmal ganz anders beschreiben. Also sicherlich gibt es Misstrauen in der Bevölkerung zunehmend, weil viel mehr Informationen aus anderen Quellen kommen, nicht aus diesen klassischen Quellen kommen. Ich nehme natürlich auch wahr, dass es auch Medien gibt, die einen direkt auch angreifen. Also die Angriffe haben zugenommen, auch zum Beispiel, wenn man einen privaten Instagram-Account hat, den man beruflich nutzt. Also man, keine Ahnung, unter seinem Namen, sage ich mal. Bei Instagram ist man ja oft unter seinem Namen und Beruf. Da passiert es auch schon, dass man dann auf einmal so direkt Nachrichten kriegt und auf einmal ist es so nah dran, auch durchs Handy oder so, wenn man zum Beispiel was geschrieben hat oder sich geäußert hat. Ich schreibe ja auch manchmal so ein paar Texte oder irgendwie über Bildkultur und so, dann passiert das schon mal. Das ist schon auch irgendwie neu und das Klima ist rauer geworden auf jeden Fall. Und es ist auch Teil des Jobs geworden, sich auch gegen Vorwürfe von Fake News, sage ich mal, zu wehren oder so immer zu positionieren. Genau, das würde ich aber auch als Teil des Jobs sagen. Also es ist auch nicht so, dass man, das muss man zum Stück weit auch nicht sportlich nehmen, aber handwerklich sehen, weil natürlich hat ein Medium wie die Zeit den Anspruch, möglichst viele Menschen zu erreichen und muss sich auch einer gewissen Kritik irgendwie stellen. Also gewisses Misstrauen ist auch immer ein gutes Korrektiv. Also da muss man eben auch immer gucken, dass man da offen bleibt für Kritik. Jetzt habe ich sehr viel M gesagt.
Du, das ist gar
aber du kannst da noch mal tiefer rein, wenn du noch das konkreter wissen willst. Also
nee, das ist ja auch der Eindruck, den ich so habe, dass immer mehr Menschen da draußen einfach kritischer auf Medien schauen. Nicht, glaube ich, vielleicht nicht immer aus ich möchte denen was Böses, sondern einfach so viel eingeprasselt wird durch verschiedenste, ich nenne sie jetzt nicht Medien, aber durch verschiedene Plattformen, die sich medienartig verhalten und sagen, das ist die Wahrheit und dann reden wir jetzt von alternativen Fakten, so, die dann nicht der Wahrheit entsprechen. Und dass es, glaube ich, aus der Hinsicht schwieriger sein kann für Alteingesessene oder auch Medienhäuser, die einfach neutral versuchen, auf Sachen einzugehen, dass es da schwieriger ist, sozusagen immer zu sagen, nee, das ist jetzt aber wirklich die Wahrheit und wir haben wirklich mit ihm gesprochen und so. Das, glaube ich, ist schon schwieriger als früher wahrscheinlich.
Ja, das stimmt und das ist auch ein hoher Wert. Also da versucht man zum Beispiel auch wirklich immer zu zeigen, dass man vor Ort ist oder die Menschen wirklich nochmal exklusiv zu porträtieren und irgendwie nachvollziehbar zu machen, was da jetzt passiert oder wie man da jetzt zum Beispiel irgendwie begegnet oder so. Aber auf jeden Fall, das hat zugenommen. Andererseits ist es halt auch immer ein ganz guter Moment für die Selbstkritik von eben so großen Medienhäusern, weil man muss natürlich auch immer schauen, wo erzeugt man vielleicht auch das Bild in einer Bubble zu sein. Also deswegen ist es halt auch für wichtig, dass wir intern eben auch verschiedene Meinungen fördern. Und so kennt man das auch. Wir sitzen jetzt hier im schönen Schanzenviertel. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Bubble ist. Früher war es das.
Immer noch, immer noch. Sehr.
Und die ist wunderschön. Ich liebe diese Bubble hier. Und trotzdem, genau, ist es, glaube ich, man fühlt sich wohl in Bubbles und ich glaube, Gruppen neigen auch dazu zur Bubblebildung. Aber im Journalismus ist das eigentlich eher fatal. Das heißt, wir müssen auch intern immer fördern, dass man nicht das Gefühl hat, die sprechen jetzt nur für ein Milieu und Leute werden ausgegrenzt und so. Von daher muss man die Kritik immer auch als Korrektiv auf den eigenen Diskurs nach innen irgendwie so aufgreifen. Aber ansonsten, klar, es gibt einfach auch fiese Angriffe und die haben zugenommen und Journalistinnen sind öffentliche Figuren und das ist nicht immer spaßig.
Das glaube ich. Aber dennoch, wie ich gerade schon gesagt habe, wollen ja viele diesen Berufsweg auch nochmal gehen. Was glaubst du, was denken viele, was das Traumhafte am Beruf des Journalisten, der Journalistin ist?
Ja, ich wäre interessant. Also ich glaube schon, sich für Dinge beruflich interessieren zu dürfen und im Austausch mit der Welt zu sein. Also ich glaube, das, was ich immer am Journalismus so toll war, sich wirklich für den Gegenüber zu interessieren oder sich für die Welt wirklich zu interessieren. Und ich glaube, es gibt keine schönere Art, sich auch mit dem Hier und Jetzt und dem Zeitgeist zu verbinden und das nicht nur aus Ego-Gründen oder um irgendwie ein Haberschmittel zu verkaufen, sondern oder seine eigenen Gefühle, sondern um auch so ein Stück Welt begreifbar zu machen für andere. Also auch diese Verbindung mit anderen da dran oder für andere ist natürlich total traumhaft. Also ich empfinde das immer noch als eine wunderschöne Chance, die Welt kennenzulernen, gerade für junge Menschen.
Auch so ein bisschen Blick hinter den Vorhang, so, weil man kommt ja oftmals an Stellen, redet mit Leuten, die man vielleicht so im normalen Leben gar nicht sehen würde, oder?
Ja, ich habe das auch damals so empfunden, als ich noch fotografiert habe, dass ich keine Angst habe, wenn ich durch die Kamera gucke. Also ich war immer an den wildesten Orten mit meiner Kamera und hatte immer das Gefühl, die schützt mich und ich habe so einen super Fokus auf die Dinge. Also ich weiß nicht, wie das dann für die schreibenden Personen sind, die haben sicherlich auch vielleicht das Gefühl, ich habe hier einen Job, deswegen darf ich hier sein. Und dann ist man bei Demonstrationen oder in Kriegsgebieten und man weiß, was man zu tun hat und ist auf einmal ruhig. Und wenn man dann ohne Kamera zum Beispiel irgendwo unterwegs war,
ist nackt oder so,
ja, hat man einfach Schiss. Ja. Oder will es niemals tun. So. Also das hatte ich auch so, dass ich da jetzt so vielleicht auch, nachdem man irgendwie Kinder hat, nicht mehr so krasse Sachen machen würde, wie ich das früher mit der Kamera gemacht habe. Oder das heißt krass, aber genau, und das, ja, ich glaube, dass das auf jeden Fall schon Reiz ist am Journalismus, aber natürlich auch einfach der also kitschig gesagt, der demokratische Diskurs. Also es ist total wichtig, eine Haltung zu haben, gerade auch in einer Zeit, wo jeder eine Meinung hat, aber vielleicht nicht so viel in der Haltung und so und irgendwie auch das so ein bisschen durchzufechten, weil ich glaube, dass es so leicht ist, immer nachzutreten, wenn einer vorgegangen ist, aber wenn man sich auch irgendwie vielleicht auch, wie gesagt, im Team irgendwie hinstellt mit einer Haltung, dann empfinde ich das einfach als schön und wichtig und das ist auch sehr sinnstiftend.
Ist es auch das, was du persönlich an deinem Job so liebst? Also das eine war ja so, was denken Leute, was das Traumhafte ist, aber das ist das eher so dein persönlicher Blick auch oder sagst du, da gibt es noch einen ganz anderen Punkt?
Ja, wahrscheinlich, oder was ich eben gesagt habe, war wahrscheinlich vor allen Dingen persönlich. Ich überlege gerade, was jetzt so die Nannenschüler oder so sagen würden, was die sagen. Wahrscheinlich auch Investigativrecherchen. Also es bringt, ist natürlich auch total mächtiges Werkzeug, auch Dinge aufzudecken. Da auch vieles zu bewirken, also jenseits von anderen Kräften in einer Demokratie. Also ich glaube schon, dass man mit Journalismus viel bewirken kann auch. Mein Weg ist halt sehr eng mit der Zeit verbunden. Also ich weiß gar nicht, ob ich mir den Beruf beim anderen Medium so vorstellen kann. Also sicherlich gibt es ganz viele tolle Medien und bitte werbt mich trotzdem ab. Es ist schon so, dass das so eng mit der Zeit verbunden ist und auch mit den Menschen, die dort arbeiten. Also ja, ich habe eher das Gefühl, dieser kommunikative Raum, das empfinde ich als traumhaft. Aber es kann natürlich auch Leute sein, die sagen, oh Gott, andere Menschen. Es gibt natürlich auch Journalisten, die sagen, ich bin Reporter und ich will raus, alleine sein.
Ja, aber die Bandbreite aber das ist natürlich auch sehr groß. Ne?
Genau, das ist eine große Bandbreite. Ich glaube, für mich, die jetzt ja aber natürlich auch Teams leitet, wäre jetzt auch schlimm, wenn ich Menschen doof fände, so, war das eher so ein Grund. Und ich fand eben die Neugier auch toll an Journalisten. Also ich hatte, als ich Kommunikationsdesign studiert hatte, das war ja auch dann immer sehr nah auch an der Kunst. Also stand auch im Raum, will man an die HFBK gehen, an die Hochschule für Bildende Künste. Das war dann ganz früh für mich so eins, weil es eher mit Malerei, Illustration zu tun hat und so. Und dann habe ich aber durch die Fotografie im Jetztsein und später auch durch die Zeit im Journalismussein gemerkt, wie entlastend das auch ist, mit einer Neugier auf die Welt zu gehen und nicht mit dieser Selbstbespiegelung. Also ich glaube, wenn ich jetzt so auf den Zeitgeist gucke, dann kommt vielleicht auch eine Zeit, wo man, also jetzt empfinde ich das schon manchmal als sehr viel Selbstbespiegelung auf Social Media. Ich fand das immer auch als junger Mensch eher eine Entlastung, sich für andere Dinge zu interessieren, Sachen zu erzählen, die viele interessieren. Ja, das habe ein bisschen rumgeeiert, aber ja.
Nee, aber genau das wollte ich ja hören von dir. Also in so eine Richtung ging es ja.
Mein Lebensthema, was ist mit dir gerade los?
Was stimmt bei
Teamarbeit.
Dir
Teamarbeit, morgen, frag mich morgen nochmal, heute war es ein guter Tag.
Nein, ich hatte letztens eine Musikerin hier oder eine Sängerin und habe sie gefragt, das könnte ich bei dir auch machen, würdest du das, was du tust, und du schreibst jetzt ja nicht selber, du hast halt ein verantwortliches Team sozusagen oder du schreibst jetzt nicht, also schon ab und zu, aber jetzt ist nicht so deine Hauptkernaufgabe, würdest du trotzdem tun, was du tust, wenn es nicht veröffentlicht werden würde?
Ich glaube schon, Ja, ich glaube schon. Aber ich glaube, Journalismus ist schon veröffentlichen. Also ich glaube, es geht dabei nicht so sehr um einen selbst. Also es geht wirklich darum, so das wirklich auch für andere zu tun. Also ich glaube, dieses, deswegen sage ich es wieder, viele erreichen zu wollen. Also ich finde, es gibt viele Formen, die sehr intim sind, Kunst, vielleicht Podcast auch, ein Buch lesen. Es gibt auch ja viele künstlerische Formen, die sehr nischig sind, wo es darum geht, ich möchte vor allen Dingen auch, weiß ich nicht, diese Leute erreichen und so weiter. Aber ich finde, bei Journalismus muss man auch den Wunsch haben, von vielen verstanden zu werden. Das ist nichts Schlechtes. Das ist auch nicht der blöde Mainstream. Oder wenn man künstlerisch sagt, so ein Bild, was 500.000 Leute gut finden, kann ja nicht gut sein. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Also ich glaube, so den Mut auch zu haben, nicht nur in Nischen zu bestehen, sondern viele Leute also zu erreichen, so zu wollen.
Job immanent, dass du sozusagen veröffentlichst, ist der Job des Journalisten, der Journalistin.
Ja, klar. Ja. Also ich glaube, sonst ist es halt Literatur. Also,
ich habe mein Statement für meine.
Sonst ist es so,
ja, das habe ich auch. Ja, das passt schon.
Ja, ich glaube, bei Journalismus ist das schwer zu sagen, aber es ist auch, glaube ich, man ist, ich weiß nicht, ob man dann in seinem Privatleben trotzdem schreibt oder so. Ich persönlich zum Beispiel fotografiere jetzt nicht mehr privat oder so. Meine Kinder wachsen leider mit schlechten Handyfotos aus und trotz Fotografiestudium und Kommunikationsdesign und was, also
8 Milliarden
schlafe
Fotos
ich
auf
gerne
dem Handy.
Aus und gehe dann, mache ein Fotobuch genauso lieblos im Internet wie alle anderen auch.
Macht's nicht unsympathisch, dann muss ich mir keine Gedanken machen, auf jeden Fall. Gehen wir mal weg von der Metaebene und mit, was könnte das Traumhafte sein? Wie sieht denn konkret so ein Joballtag bei dir vielleicht auch aus? Weil natürlich haben wir gesagt, die Bandbreite ist sehr, sehr breit bei JournalistInnen. Aber wie sieht so dein Joballtag aus, außer dass du jetzt schon morgens um 5 aufstehen musst, weil deine Kinder wach sind und wahrscheinlich die ersten 3 Artikel schon liest oder schreibst oder so. Wie muss ich mir so Marlins Tag vorstellen? Normalen?
Ich glaube, der fängt schon sehr früh an und man weiß immer so ein bisschen, was los ist. Also man liest einfach schon mal so die klassischen Medien einmal durch, meistens auf dem Handy via Apps. Also man hat seine New York Times App, man hat seine Spiegel App, Grüße gehen raus.
Also gehen die Augen auf, im Bett noch Handy an und dann gucken?
Ja, erstmal Kinder natürlich versorgen und aber klar, also es geht sehr früh irgendwie aufs Handy und man checkt einmal die Lage, weil das natürlich auch irgendwie die Aktualität der wichtigste Job ist und man weiß ja auch immer ungefähr, was gerade so die neuralgischen Punkte in der Welt sind, also was macht Trump, wie steht's mit der Lage in Nahost, was hat Merz gemacht, aber auch welche größeren langfristigen Geschichten hat man vielleicht zu betreuen im Kopf. Genau, und dann ist es so, dass wir halt weil wir 2 Standorte haben in Berlin und Hamburg, eben ein Kommunikationssystem installiert haben auf unseren Handys, das heißt Slack. Ich weiß nicht, Kommunikationssystem ist falsch, aber ihr kennt das bestimmt alle, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer. Und das ist halt alles in verschiedenen Projektchannels und Kommunikation. Also mein Job ist ja nicht in dem Sinne schreiben und gestalten, sondern als Teamleitung quasi sollte man den Überblick haben oder gucken, wo die einzelnen Teams stehen und was so die Themen des Tages sind. Und dann, dann strukturiert sich das meistens eben über diese Kanäle und dann fahre ich entweder in die Redaktion in Hamburg oder ein bisschen seltener in die Redaktion nach Berlin und gucke dann, wo die einzelnen Projekte stehen. Und dann ist es sehr unterschiedlich. Mal guckt man in Konferenzen, was muss man vielleicht neu beauftragen an Themen, was ist jetzt in der Aktualität wichtig und welche, was weiß ich, besonderen, aufwendigen, langfristigen Stücke müssen nochmal ästhetisch ein bisschen reviewed werden oder muss man nochmal ein bisschen reingehen, wo die stehen. Aber dann ist es halt auch ganz viel, was ich mache, einfach echt pure Orga. Also ganz viel, was ich mache, ist einfach, damit andere gut arbeiten können. Also von irgendwie, ja, irgendwelchen Personalthemen oder Planungsthemen. Also es ist, glaube ich, alles relativ langweilig. Also ich kann jetzt nur sagen, jeder, der irgendwie operativ was macht, das ist auf jeden Fall ein Traumjob. Und mein Job ist es jetzt, so mehr oder weniger zu gucken, dass das alles läuft. Ja.
Habt ihr so einen also einen Zeitdruck, dass du sagst, okay, bis heute Deadline, muss das bis 12 Uhr, muss da irgendein Artikel fertig sein? Habt ihr sowas?
Ja, die Printproduktion ist ja eine Wochenzeitung, die ist auf jeden Fall sehr durchstrukturiert. Das heißt, Montag, Dienstag wird produziert, so nennen wir das. Das heißt, in der Nacht irgendwie gedruckt. Donnerstag ist sie am Kiosk. Mittwochnachmittag kommt sie dann. Und das ist sozusagen seit Jahrzehnten eben dieser Rhythmus. Und der ist natürlich, da gibt es einen ganz starken Wochenrhythmus mit Konferenzen, wo erstmal die Themen vorbesprochen werden. Und das ist meistens, dass dann Bildredaktion, Infografik, Design und Textredaktion zusammen die Themen der Woche besprechen. Und das bei Print ist das relativ übersichtlich, weil du hast ja dann einzelne Sections, was weiß ich, Politik, Wirtschaft, Wissen, Entdecken und so weiter. Und dann hast du da deinen Platz und dann wird eben besprochen, wie der inhaltlich optisch gestaltet wird. Und je näher die Druckdeadline kommt, desto weiter ist es halt fortgeschritten. Am Anfang wird noch frei überlegt mit Blindtext und dann werden Bilder bestellt, dann wird das zusammengefügt. Dann überlegt man, welche Seiten sind Highlights, dann hat man Sachen, die sich noch verändern. Also es ist so ein bisschen wie so den Teig bis zum Ende kneten oder für die Leute, die sich ein bisschen auskennen, wie so eine Magazingestaltung eigentlich so, wo man dann auch sehr anspruchsvoll ist. Und bei Zeit.de ist es natürlich tagesaktuell. Da startet man um 9.30 Uhr mit einer Morgenkonferenz, die vom Dirigenten moderiert wird, wo sich alle zuschalten durch die Corona.
Jeden Morgen? Also,
ja, jeden okay. Morgen 9.30 Uhr. Ja, tagesaktuell.
Klar.
Ja, 9.30 Uhr jeden Tag. Und da werden die Themen des Tages besprochen und auch welche Themen werden langfristiger interessant, aber hauptsächlich der Tag wird durchstrukturiert und moderiert. Und seit Corona ist es halt auch so, dass sehr viele auch an digitalen Konferenzen stattfindet. Also das heißt, da schalten sich dann schon immer ziemlich viele Leute
zu. Das war vorher auch nicht vermutlich so in dem
Maß. Nee, das hat schon nochmal dazu geführt, dass auch diese beiden Standorte sehr gut zusammenarbeiten können, weil man sich einfach an Videokonferenzen gewöhnt hat, wobei, glaube ich, alles auch lieben, zusammen in Konferenzen Sachen zu bequatschen und die dann umzusetzen. So. Also man hat immer wieder so Momente in diesem ganzen riesigen Zeitsystem, wo Leute einfach in kleinen Gruppen zusammenkommen, was bequatschen und jeder dann in seiner Spezialisierung Geschichten macht, aktuelle und langfristige. Und Bilder sind halt immer ein wichtiger Teil oder Infografiken oder.
Aber du bist dann auch nicht ressortgebunden, sondern deine ganzen Arbeiten gehen über die ganzen Ressorts
genau.
Hinweg.
Also das, genau. Ich leite im Grunde genommen, wir nennen das dann ein Schnittstellenressort. Ich weiß nicht, es klingt vielleicht schon ein bisschen therapeutisch, aber das bedeutet eben, dass wir im Grunde genommen wie so eine Großküche oder vielleicht gibt es da einen besseren Begriff, aber wir sind mit allen verbunden. Wir sind dann auch eigentlich immer so der Bullshit-Faktor. Wir wissen immer genau, welche Themen kommen wirklich, welche doppeln sich auch. Uns kann man nichts vormachen. Nein, aber genau, wir kooperieren mit allen. Deswegen habe ich vielleicht am Anfang auch Freundlichkeit genannt als etwas, was nicht so gut ist. Also nicht, dass ich nie unfreundlich bin. Ich bin auch schon ein emotionaler Mensch, aber ich glaube, dieses Kooperieren als Journalistin oder auch als jemand, der im Schnittstellenressort vielleicht später arbeitet, ist das halt total wichtig, dass du immer eher so proaktiv bist mit allem und nicht gatekeepst oder so oder nicht irgendwie beleidigt bist oder so oder ja, nicht. Einzelgänger ist halt auch immer ein bisschen schwierig. So, da achten wir auch immer sehr darauf, wenn wir Leute anwerben fürs Team oder so, dass die irgendwie eine Zugewandtheit haben. Vielleicht ist Freundlichkeit das falsche Wort. Also erstmal so.
Eine Empathie, aber auch so ein bisschen, weil ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, weil wir gerade über Werkzeuge gesprochen hatten ja auch. Du musst halt, deswegen dachte ich ja, dass die meisten JournalistInnen einfach sehr extrovertiert sind, weil du musst ja die Geschichten suchen und dementsprechend musst du ja auf die Leute zugehen, du musst aber auch einen Zugang zu den Leuten finden, damit sie dir auch was erzählen. So, das machst du ja nicht, wenn du in deiner eigenen Welt bist und irgendwie keinen Zugang zu anderen Menschen hast, deine Fühler nicht draußen hast, dann kriegst du ja auch die Geschichten nicht. Also quasi, glaube ich, ein guter Journalist, gute Journalistin hat auf jeden Fall dieses dritte Auge, um so ein bisschen zu sehen, was
ja,
die Leute gerade triggert.
Auf jeden Fall. Vielleicht meinte ich deswegen auch beides, weil du musst irgendwie den Mut haben, wie du sagst, Leute anzusprechen oder in Situationen reinzugehen, musst dich trauen, aber du musst auch zuhören können und beobachten können. Also musst du am richtigen Moment halt auch dich zurücknehmen können und ermöglichen können, wirklich deine Aufmerksamkeit jemandem zu schenken und dich nicht selber so aufzudrücken und auch zu wissen, was überhaupt konstruktiver Diskurs auch ist. Also was ich zum Beispiel echt auch privat mittlerweile gar nicht mehr ertragen kann, weil ich es vielleicht auch so Deformation professionell so gewohnt bin. Und das schätze ich auch bei meiner Arbeit bei der Zeit so sehr. Es ist diese Diskussionskultur auch, dass man irgendwie denkt, so wenn jemand eine andere Meinung hat, dann ist das erstmal so eine Einladung, dass wir zusammen einen neuen Gedanken haben. Also ich sag was und du sagst vielleicht Nee, finde ich nicht, weil, aber am Ende gehen wir mit dem immer mit dem Ziel raus, wir haben einen besseren Gedanken gemeinsam. Und wenn mir das so privat passiert, dass ich das Gefühl habe, ich sage was und der andere sagt dann einfach, hält mir einfach nur einen Vortrag und so einen Gegenvortrag und stellt nie eine Frage oder möchte nie irgendwie nochmal tiefer reingehen oder möchte nicht mit mir zusammen einen neuen Gedanken bauen oder so, dann habe ich, also das, da reagiere ich richtig allergisch drauf. Also diese ganze Explainer-Kultur lehne ich total ab. Und ich glaube, das ist das, was Journalisten mitbringen müssen, dass sie Bock haben, auch wenn jemand eine andere Meinung hat, zusammen machen wir einen originelleren Zugang und originelleren Gedanken und so. Und ich glaube, dieses Wechselspiel aus Offenheit und Zugehen, aber auch sich zurücknehmen können und dem anderen wirklich zuhören, das finde ich, sind wichtige Qualitäten, aber die finde ich menschlich auch sehr wichtig, glaube ich.
Es ist spannend, dass du das gerade sagst, weil es ist ja meistens so der Punkt, wenn du professionell ein Thema bedienst oder wenn du professionell was machst, dann ist es, glaube ich, schwierig, den neutralen Blick auf etwas wieder zu finden. Hatte ich letztens erst mit Peter Bialobrezki, den du auch sehr, sehr gut kennst. Und ich habe ihn gefragt, ob er noch normal durch Städte gehen kann oder ob er immer diesen Fotografie-Blick hat. Er meinte, nee, das kann er wie so ein- und ausschalten. Er geht dann auch normal durch die Städte und hat nicht diesen Blick als Fotograf oder Fotografin. Und jetzt sagst du es gerade in den Gesprächen, dass du das sozusagen vielleicht durch deine ganze langjährige Erfahrung mit den beiden Gedanken und dass man dann gemeinsam, kannst du das, redest du an, ja, das ist vielleicht schwer zu sagen, glaube ich, aus deiner Perspektive, aber hast du diesen professionellen journalistischen Habitus vielleicht auch im Privatleben, dass du es gar nicht mehr abstellen kannst, weil du einfach zu professionell in deinem Job bist? Oder kannst du sagen, okay, jetzt hat er eine andere Meinung, ja, jetzt akzeptiere ich das auch, aber ich weiß eigentlich, andersrum wäre es richtiger.
Ja, ich glaube, ich habe auf jeden Fall auch einen Beruf, den ich sozusagen ausschalten kann. Also ich, das geht total. Ich glaube, was dieser Bereich der Diskussionskultur nur angeht, da habe ich fast das Gefühl, das ist sowas wie so ein Wert. Also weil das ist ja auch nur ein Teil der journalistischen Arbeit, den würde ich sagen, den möchte ich auch gar nicht ausschalten, sondern ich sehe ihn auch als Wert an, weil ich das halt einfach wirklich schwierig finde, wenn Menschen sich nur noch darin begegnen, selber ein Statement abzugeben und auch gerade in dieser Empörungskultur entweder damit Empörung zu sehen oder einfach Zustimmung zu wollen oder
über die Lautstärke Recht zu bekommen.
Genau, und ich finde dieses Verbindende daran gut. Ich glaube, es ist schon nur so, dass das vielleicht ist das ein bisschen übertrieben, aber ich finde schon neue Gedanken sehr interessant. Also wenn ich das Gefühl habe, man muss sich eben nur langatmig selbst vergewissern, dann habe ich da nicht so ein, also da verliere ich dann eher das Interesse. Vielleicht ist das eher so Deformation professionell, dass nicht jeder immer neuen Gedanken haben muss. Aber für mich ist es eher immer so schwierig, wenn ich auch so das Gefühl habe, oh Gott, das ist jetzt hier irgendwie Mansplainer, Womansplainer Veranstaltung oder so. Da geht es nicht, das ist
kein Diskurs.
Kein Diskurs, keine Weiterentwicklung. Aber also das, genau, das ist vielleicht auch eher so ein Ding, wo ich ab und zu mal drüber nachdenken musste. Ja.
Ich bin Fan von Anekdoten und Geschichten. Und ich glaube, wenn ich mal so eine Person wie dich hier habe, da gibt es ja 8 Milliarden Anekdoten und Geschichten. Aber hast du vielleicht so 1, 2, die du mit uns teilen willst, wo du sagst, die sind dir extrem hängen geblieben, ob es jetzt irgendwie ein Artikel war oder ob es jetzt irgendwie ein Porträt war oder irgendwas aus deinem beruflichen Alltag, wo du sagst, das war echt so kurios, das ist einfach hängen geblieben?
Das musst du, glaube ich, bisschen eingrenzen, aus welchem Bereich, weil da gibt es natürlich schon einige, aber ich glaube, du musst mich ein bisschen inspirieren durch die Richtung, was dich besonders interessiert.
Also erstmal müssen wir alle Namen piepen und rausnehmen.
Ja, genau. Das welcher? Heißt.
Aber also sicherlich ist ja, du hast ja gesagt, du warst am 11. September warst du in New York und hast das ja hautnah miterlebt. Ich glaube, das wird wahrscheinlich schon mal so ein Erlebnis gewesen sein, was sich eingebrannt hat. So. Aber vielleicht kannst du darüber kurz was sagen, wie es halt da vor Ort war, weil du auch gerade gesagt hattest, dass du es interessant fandest, welche Bilder dann um die Welt gegangen sind und du warst ja vor Ort und welche Geschichten dann dadurch halt erzählt werden konnten oder wurden. Oder gibt es da irgendwas Witziges, wo du sagst, irgendwie, das war so skurril, keine Ahnung, ich habe da jemanden getroffen, der lief halt auch mit einer Schlange durch die Wohnung, was weiß ich, halt irgendwie so.
Ja, also ich, es gibt, also wenn man 20 Jahre irgendwie in so einem Büro verbracht hat, denke ich schon manchmal, ich müsste irgendwann nochmal so die Memoiren schreiben, so ein bisschen wie Benjamin von Stuckrad-Barre irgendwie über seine Zeit irgendwie bei Springer. Das würde ich aber natürlich niemals tun, weil dazu habe ich die Menschen total, schätze ich die zu sehr. Also es gibt auf jeden Fall auch, sagen wir mal so, jenseits des 11. September aus der Bürowelt total lustige Sachen. Also ich habe auch natürlich noch Helmut Schmidt kennengelernt und den mal fotografiert und der meinte dann einfach so, jetzt lösen Sie doch mal aus, junge Frau, wir werden alle nicht jünger, da war er wahrscheinlich auch schon 92 und ich hatte aber irgendwie aus vollem Ehrgeiz so eine Mittelformatkamera dabei und das ist jeder, der das kennt, so eine alte RZ, also das ging einfach nicht scharf zu stellen und ich habe es einfach ein unscharfes Bild dann halt von Helmut Schmidt gemacht, weil anstatt, dass ich es einfach digital gemacht habe, habe ich gedacht, das muss auf jeden Fall riesengroß, also das war halt.
Der hatte doch so einen Raum hier, ne? Oder hat er den immer noch, dieses Büro, war das, wurde das nicht irgendwie?
Ja, den gibt es auch bei der Zeit noch.
Und riecht er noch nach Zigaretten?
Ja.
Das geht doch nicht mehr raus.
Nee, da liegen auch noch Zigaretten rum.
Ach krass.
Die Renaults und das ist immer noch so, heißen die Renaults? Also diese blauen Mentholzigaretten. Und das ist einfach auch irgendwie so 70er, 80er Jahre und noch ein Teppich drin und ein kleiner Balkon. Und da kann man sich auch mal so zurückziehen. Also da kann man einfach mal so hingehen oder
das ist nicht so ein Raum,
seine
der so
Mutter vorbeibringen
ist.
Und so. Nee, genau. Ja, da kann man. Also klar, man muss sich so einen Schlüssel am Empfang holen und kann auch nicht jeder, aber genau, das ist so ein kleines Refugium. Das ist natürlich schon ein bisschen lustig, dass das wie so eine Zeitkapsel da so.
Zeitkapsel,
genau, dass es das noch gibt. Aber ja, auch, keine Ahnung, es kommen ja auch viele Politikerinnen zu Besuch, die waren alle schon da zur Konferenz. Wir haben ja immer am Donnerstag eine große Konferenz, laden Blattkritiker ein. Das heißt, derjenige geht durchs Blatt und vermehrt natürlich logischerweise auch, guckt auf die Webseite oder liest das digital und dann sagt er halt, wie er das findet, Blattkritik. Und da waren sie halt alle schon da, also von Scholz und so weiter. Und das Lustige, mal gucken, ob wir das später rausschneiden, ist, dass Giovanni Di Lorenzo, der Chefredakteur der Zeit, halt im Urlaub war, Fehlplanung, als Merz noch nicht Bundeskanzler halt zu Besuch
jetzt
war.
Erst, okay.
Und es dann hieß so, Charlotte, also Stellvertreter vor Ort, ihr müsst ihn jetzt irgendwie in Empfang nehmen. Und ich glaube, also saß, waren wir dann sozusagen diejenigen, die Merz empfangen haben. Und das war irgendwie so ein bisschen witzig, weil wir natürlich Stellvertreter sind und das auch kein Problem ist, aber wir ihm dann halt auch lustige Fragen gestellt haben. Also Martin Machowitz, ein sehr geschätzter Kollege, der hat auch immer einen ganz guten Humor und ich glaube, wir haben Merz dann über seine Brille ausgefragt und er ist halt wahnsinnig groß auch und ich glaube, es war wahnsinnig albern. Da war dann so ein Typ vom, was heißt Secret Service auf Deutsch, am BND und dann genau, hatte der so eine Bomberjacke an und keine Ahnung, es war einfach irgendwie so
skurril
irgendwie, dass wir den Bundeskanzler in Empfang genommen haben, bevor er Bundeskanzler war. Aber ansonsten ist es auch eher so, dass wenn du die Politikerinnen mal so siehst, du halt einfach vor allen Dingen auch wahrnimmst, was für eine wahnsinnige Macht des Wortes sie haben. Also du siehst sie zwar persönlich und kriegst dann nochmal ein Gefühl dafür, wie die so auch körperlich sind. Sind die groß oder klein? Also das kriegt man durch den Fernseher auch nicht mit. Was sind das so für Typen? Aber die haben oft so eine Sprachwand vor sich. Und es gibt so Politikerinnen wie Ursula von der Leyen oder so, wo du das Gefühl hast, die siehst du gar nicht mehr. Die haben einfach so viele Worte vor sich, die sind ganz in ihrer Rolle so verschwunden. Das ist genau das, mich mit. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt so die Anekdoten sind, mir würden bestimmt noch viele andere einfallen. Und wir haben halt einfach so viel Zeit dort verbracht, auch irgendwelche großen Ereignisse, wo wir dann dort vor Ort sind, irgendwelche Fußball-EMs oder natürlich auch der Papst wird neu gewählt. Also keine Ahnung, es ist halt schon irgendwie, wie die Personen auch jetzt an ihren Handys, dürfen wir dann aber direkt losbrechen und Geschichten machen und irgendwie schweißt das auch so zusammen.
Also große historische Momente im Team erlebt bei euch bei der Zeit. Ja, ich glaube, das bleibt ja dann, glaube ich, am Ende des Tages auch oft hängen, ne? So dieses, was man da gemeinsam auch erlebt hat. Gab es dennoch, und du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, du liebst deine Leute, du liebst dein Team, du liebst die Zeit. Gab es dennoch Momente, wo du gesagt hast, fuck it, ich habe keinen Bock mehr, ich schmeiße jetzt alles hin und werde einfach wieder Fotografin und geht mir nicht alle auf die Nerven?
Ja, auf jeden Fall auch jeden Tag, würde ich sagen. mindestens einmal, also jeder, der, glaube ich, mit Menschen zusammenarbeitet oder auch mit sich selbst zusammenarbeitet, weiß, dass es natürlich auch wahnsinnig viel Energie kostet und das ist einfach immer eine große Herausforderung. So, ich glaube, es ist halt auch ein Hochleistungsjob. Ich glaube, da darf man sich auch irgendwie nichts vormachen. Das ist nichts, was man einfach so abstreifen kann und auch gerade weil es vielleicht auch so ein bisschen privilegiert ist und viele Leute wollen das machen und man kriegt Geld dafür, was viele Leute vielleicht so machen wollen, muss man da halt auch schon einfach sehr gut sein und auch immer sich selber wieder krass hinterfragen, ist das überhaupt gut genug? Und mit hochleistungsmäßig meine ich auch vor allen Dingen einfach am Wochenende auch zu arbeiten oder sich nie rausnehmen zu können. Also man muss einen gewissen Sportsgeist haben, also dafür. Und das ist auch mit Familie und so dann einfach nicht jedermanns Sache. Und es ist vielleicht auch nichts, was man, wie bei anderen Berufen, wo man dann sagt, hier bin ich angekommen für immer, sondern es ist immer wieder eine leere Seite. Oder, oh Gott, wieder ist was, es passiert immer was. Also man muss irgendwie auch Bock auf so eine Grunderregung haben. Und das ist natürlich schon auch wahnsinnig stressig. Und du kannst da nicht irgendwie sagen, ich habe hier meine super Struktur im Alltag und meine krasse Routine und so. Und das kann ich auch in 20 Jahren noch machen. Kann sein, dass ich, es ist gar nicht so, dass ich denke, ich will was anderes machen, aber vielleicht darf ich das in einem Jahr gar nicht mehr machen. Vielleicht ist so ein Medienwandel so stark oder da muss man auch immer gucken, bin ich auch noch gut genug? Also das ist, glaube ich, eine Frage, die man sich schon jeden Tag leider stellt und aber wahrscheinlich auch stellen muss. Also verdiene ich dieses Privileg, dass für viele Leute machen zu dürfen. So.
Das ist spannend, weil das, was du gerade sagst, hat man immer nur von Leuten, die tatsächlich gut und erfolgreich in ihrem Job sind. So dieses, bin ich überhaupt gut, die sich selbst immer hinterfragen, ob sie überhaupt gut genug sind, hat man nur von Leuten, die wirklich gut in ihrem Job sind. Also von dem her schon mal Chapeau und Haken dran, glaube ich. Habe ich auch letztens irgendwie so ein Reel mal gesehen. Eltern, die sich fragen, ob sie gute Eltern sind, sind aufgrund der Frage schon gute Eltern, weil die anderen würden sich das gar nicht erst fragen. So.
Also, ja.
Das habe ich dann gerne mal mitgenommen. So. Gibt's oder gab es vielleicht in deiner Laufbahn jetzt, ich sag mal in diesen 20, 25 Jahren, einen Fehler, den du gemacht hast, der dir im Nachhinein am meisten geholfen hat in deinem Job? Wo du in dem Moment sagtest irgendwie, oh nee, das war jetzt richtig, richtig schlecht, aber das hat sich dann rausgestellt, dass es genau das war, was es brauchte.
Bestimmt, also ich überlege jetzt, welche großen Fehler es gab. Also es gibt ja immer so mehrere Dimensionen, also vielleicht auch, wo andere Leute denken, dass man irgendwie einen Fehler gemacht hat oder so. Also ich glaube, einer der größten Fehler war, wenn ich ungerecht zu jemandem aus meinem Team war. Also das hängt mir dann schon nach. Ich glaube, das ist schon zweimal vorgekommen. Und wenn das da danach auch welche zu mir gekommen sind und gesagt haben, Marlene, das war nicht in Ordnung. Und ich weiß dann auch, dass es nicht in Ordnung war. Also dass man sozusagen, selbst wenn es stressig ist und so, dass man nie irgendwie ungerecht ist. Auf der anderen Seite, das finde ich, genau, das ist irgendwie immer ein respektvoller Umgang, ist halt total wichtig. Ich glaube, da würde ich immer sagen, das sind wirklich Fehler, wenn man irgendwie ungerecht ist. Ansonsten so beruflich, weiß nicht, klar gibt es so Sachen wie, was weiß ich, man hat irgendwie was fotografiert und dann war nichts drauf oder so. Ich glaube, sowas passiert. Ich finde da, auch wenn andere Fehler machen, das finde ich nicht so schlimm. Ich finde es immer eher schlimmer. Der größte Fehler ist immer, Dinge nicht zu tun. Das klingt auch immer so ein bisschen kitschig, aber zum Beispiel irgendwie nicht zu reagieren oder so. Und jetzt gibt es ja aktuelle Sache, aber die ist halt sehr politisch, deswegen eier ich da so ein bisschen rum. Ich versuche es kurz zu erklären. Das ist kein Fehler, wo ich sagen würde, das war ein Fehler, den nicht gemacht wurde, aber da wurde uns unterstellt, dass es ein Fehler ist. Da haben wir im Rahmen des Gaza-Krieges eben über hungernde Kinder im Gazastreifen berichtet. Einige erinnern sich auch, und ich hatte, weil ich mich sehr intensiv mit Bildkultur im Nahen Osten schon beschäftigt hatte, ich hatte so gefühlt, es ist noch nicht die Zeit, über so Bilder zu schreiben. Ich habe diese Bilder gesehen, vielleicht erinnert ihr euch alle daran. Ich wusste aber, es ist eigentlich noch nicht so der Moment, darüber zu schreiben, noch mal ein bisschen beobachten. Aber ich wurde dann auch gebeten, darüber zu schreiben. Dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe darüber und habe eben über diese fast schon ikonischen Bilder geschrieben. Und dann hieß es, dieses Kind würde nicht an Hunger leiden, sondern es hätte eine Vorerkrankung. Und das lief halt, also haben auch verschiedene sehr rechtskonservative Medien wie News aufgegriffen und ja, würde schon sagen, so eine Art Kampagne auch gestartet, nicht nur gegen die Zeit, sondern gegen mehrere Medien, die diese Bilder verwendet haben. Bild-Zeitung hat damit aufgemacht und es war dann halt schon so, dass dieses Bild dieses vermeintlich hungernden Kindes benutzt wurde, um zu sagen, also abzulenken von den tatsächlichen Tatsache, was vielleicht im Gazastreifen passiert, hin zu, die Medien haben dort ihre Hausaufgaben nicht gemacht und falsche Bilder abgedruckt. Und man kann sich vorstellen, wie komplex diese Debatte aber in Wirklichkeit ist, aber dass das so hochgezogen wurde zum handwerklichen Fehler, das war schon sehr intensiv. Wir haben dann darauf reagiert, indem wir die Mutter und das Kind im Gazastreifen vor Ort ausfindig gemacht haben, eine Geschichte nochmal darüber gemacht haben und die Krankenakte besorgt hat, die dann auch belegt haben, dass dieses Kind auch unter Hunger leidet und erkrankt ist. Was natürlich dann nicht diese Aufmerksamkeit hat, wie dieses, guckt mal, die haben einen Fehler gemacht. Und ich glaube, deswegen habe ich das Gefühl, das schließt wieder zu dem an, was wir vorher in dem Gespräch hatten, dass man eben immer gucken muss, wie ist jetzt gerade so der Sound diesem Journalismus gegenüber, also wie viel Misstrauen und wie viel Fingerzeig passiert da und wie viele Kampagnen werden auch dann gegen Journalistinnen oder so abgefahren und wo guckt man dann wirklich noch auf den journalistischen Gegenstand. Und das war mit einer der berührendsten Sachen, war wirklich dann zu sehen, ja, mit meinem Kollegen aus dem Investigativressort, Holger Stark, auch stellvertretender Chefredakteur der Zeit, und Yassin Mushabash, auch geschätzter Kollege. Ja, wir haben Kontakt zu der Mutter und dann irgendwie nochmal dieses Kind zu sehen, wie es jetzt lebt und es wieder aufgespürt zu haben, das war halt ultra berührend, weil man halt immer sehen muss, wir dürfen halt uns nicht mit einer Schlammschallacht gegenseitig irgendwie fertig machen, wenn es echt wirklich um Menschen geht, die dort leiden und die überhaupt keine Ahnung davon haben, dass sie gerade Gegenstand von so einer Metadiskussion im Journalismus geworden sind. Also das ist so ein Fehler aus neuester Zeit, wo ich denke, den würde ich nie sagen, dass ich einen Fehler gemacht habe, aber wo gesagt wurde, da wurde ein Fehler begangen und deswegen ist dieses Wort für mich schon zu eng und triggert eben gerade diese Erfahrung, wo ich immer sagen würde, gesunde Fehlerkultur ist immer das Richtige.
Ja, es hat natürlich jeder mitbekommen, ne? Diese Thematik. Was ich persönlich als sehr wohltuend, wenn man das in dem Zusammenhang überhaupt sagen darf, rausgearbeitet habe, war aber, dass es ja trotzdem stimmte, was ihr geschrieben hattet. Es war ja nicht falsch. Es war dann halt, der Rest kommt ja noch dazu durch diese Krankheit, aber das Kind war einfach mangelernährt. So, das fand ich halt als von wegen so, was wollt ihr eigentlich? Es stimmt ja, was da steht. Und es ist, wie du schon sagst, es lenkt ja dann, soll ja nur ablenken von der hauptsächlichen oder von der Tatsache, worum es da überhaupt geht, im Grunde. So. Wenn du jetzt nochmal rein hypothetisch mit deinem jüngeren Ich sprechen könntest, vielleicht kurz bevor es in den Job geht, was wäre ein Rat von der älteren Marlin an die jüngere Marlin, was ich die Person auf jeden Fall zu Herzen nehmen sollte?
Also, dass die Angst, gut genug zu sein, niemals aufhört und man sich besser daran gewöhnt und einfach um 18.30 Uhr mit seinen Freunden ein Trinken geht und trotzdem man eine gute Journalistin werden kann. Und ich glaube, wenn Leute sozusagen in Journalismus gehen wollen, aber sie wollen eigentlich was anderes machen, sie wollen eigentlich irgendwie Bücher schreiben oder Künstler werden, so dann sollen sie lieber das machen. Also ich glaube, es ist kein Beruf, den man so macht, weil man eigentlich was anderes machen will. Also ich glaube, es muss einem irgendwie klar sein, dass man sich auch für etwas sehr Sportliches entscheidet, was sehr viel fordert. Ja, glaube schon. Also es ist sozusagen, es ist vielleicht auch, wenn man sich aus optischen Gewerken interessiert, es ist einfach, man muss wirklich redaktionelles Interesse haben. Also wenn du dich nicht für die Welt interessierst, lass es halt. Also wenn dich Lesen nervt, lass es. Wenn dich Technik, Offenheit nervt, lass es so. Und genau. Ansonsten kann ich nur trotzdem dafür werben, weil ich glaube, man wird gute Journalistinnen, egal ob visuell und textlich, brauchen. Und ich freue mich auch immer auf die neue Generation, sehe, wie politisch die teilweise sind und wie auch nach den Millennials, also ganz interessante andere Generationen kommen und kann alle nur ermuntern, ihre Sichtweise auf Gesellschaft und Realität irgendwie mitzubringen. Ja, also habt den Mut, viele Leute auch zu erreichen und nicht nur eure eigene Crowd und eure eigene Bubble.
Wir sind jetzt kurz vorm Ende. Zwei Fragen habe ich noch, die ich gerne noch mal hinwerfen wollen würde. Die sind noch ganz leicht. Die eine ist: Ist es heute noch dein Traumjob?
Ja, ich glaube, ich gucke immer, dass es immer nachjustiert wird. Ich arbeite daran, das immer so nachzujustieren. Ansonsten wären, glaube ich, auch meine Kinder total sauer auf mich, wenn ich so viel weg bin, wenn das nicht dann noch ein richtig schöner Job wäre.
Das kann ich verstehen. Und abschließend, gibt es etwas, was du beruflich noch erreichen möchtest?
Ja, ich möchte auf jeden Fall erreichen, dass die digitale Transformation gut gelingt für uns als Zeit.
Marlin, wir sind durch.
Ja, vielen Dank.
Herzlichen Dank, dass du so offen warst und mit mir über das Thema gesprochen hast, über deinen Werdegang, über Journalistin als im Allgemeinen. Und alle Infos zur Zeit zu Marlin findet ihr in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Job oder Flop. Wie viel Traum ist dein Beruf? Danke, Marlin.
Danke für die Einladung. Jetzt haben wir ja nicht erzählt, warum ich Stempel gefälscht habe. Das müssen wir.
Kommt bei meinem anderen Job Stempelfälscherin,
Sehr
Traumjob, ja
gut.
oder nein?
Stay tuned.
Stay tuned. Coming soon. Tschüss.
Tschüss.